Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur letzten Session unserer ZKI-Frühjahrstagung. Ich möchte noch darauf hinweisen, wir haben jetzt noch 4 Programmpunkte, 2 Vorträge und dann auch noch die Überleitung zur nächsten Herbsttagung sowie eine Danksagung an den lokalen Veranstalter. Jetzt darf ich wieder überleiten zu einem juristischen Thema. Das hat sich als kleine Tradition eingebürgert, dass wir, glaube ich, bei jeder Tagung mindestens ein juristisches Thema haben. Und so wie ich die Lage im Moment sehe, wird uns das auch begleiten. Es werden eher 2 oder 3 bei den nächsten Tagungen werden, weil wir ohne juristischen Beistand gar nicht mehr auskommen können. Herr Paul Baumann kommt jetzt von der TU Dresden, vom Institut für geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medienrecht. Das war so lang, tut mir leid, kann ich mir mein Alter nicht mehr merken. Sie haben das Wort, Sie stellen sich selber vor.
Vielen Dank. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für die Möglichkeit bedanken, das Projekt und unsere ersten Erkenntnisse hier vorstellen zu dürfen. Wie bereits gesagt, mein Name ist Paul Baumann, ich arbeite und forsche am Institut für geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medienrecht an der TU Dresden. Und ich habe hier heute einen kleinen Vortrag für Sie vorbereitet, in dem ich zunächst das Projekt vorstellen möchte, in dem ich mit einem Kollegen arbeite, und dann einzelne Inhalte daraus. Ich möchte da mich konkret auf die Rechte an Forschungsdaten beschränken und auf Haftungsfragen, die ich untersucht habe. Ja, das Projekt Data Use wurde im Rahmen der Fördermittelrichtlinie des BMBFs im Juni 2017 gegründet, läuft über einen Zeitraum von 2 Jahren und hat sich als Ziel gesetzt, ein Gutachten zu erarbeiten, in dem rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Forschungsdatenmanagement analysiert und ausgewertet werden. Aus dem Gutachten möchten wir Handreichungen sowohl für hochschulinterne Multiplikatoren, aber auch für Wissenschaftler entwickeln. Wir streben dabei an, zum einen Informationsmaterialien, aber auch Weiterbildungsmaterialien zu entwickeln und zu verbreiten. Und weiterer Punkt unseres Projekts wird auch ein Workshop sein, vermutlich in diesem Herbst, in dem wir uns mit der rechtlichen Lage bei Lizenzen und dem ganzen Umfeld der Lizenzen auseinandersetzen wollen. Gleichzeitig arbeiten wir auch mit mehreren Projektpartnern am Standort Dresden in der sogenannten Kontaktstelle Forschungsdaten zusammen, die Anfang letzten Jahres gegründet wurde und vor allem sich an Wissenschaftler richtet, die Fragen im Zusammenhang mit Forschungsdaten haben. Das sind vor allem technische Fragen, aber auch juristische Fragestellungen. Da macht sich bereits bemerkbar, was wir auch schon vor dem Projekt gemerkt haben, dass der Bedarf an juristischer Beratung gerade von Wissenschaftlern als relativ groß eingeschätzt wird. Was wir aber auch festgestellt haben, ist im Zusammenhang mit Forschungsdaten und der Themenvielfalt, die sich aus der logischerweise Themenvielfalt der Forschung ergibt, regelmäßig nur eine individuelle Beratung möglich ist. Das steht so ein bisschen in dem Zwiespalt, dass ja das Projekt, das wir gestalten, nur über 2 Jahre läuft und die einzige Verstetigung, die wir leisten können, Handreichungen und das Gutachten sein könnten. Da sind wir so ein bisschen in der Zwickmühle, dass wir zum einen versuchen, die Handreichung relativ abstrakt zu halten und zum anderen aber auch in die Tiefe gehen müssen, um jeden Wissenschaftler möglichst weit mitnehmen zu können. Ich möchte jetzt auf die Rechte an Forschungsdaten eingehen. Angefangen hat unser Projekt mit dieser Grafik, wo wir zunächst einmal zusammengetragen haben, welche Rechte überhaupt an Forschungsdaten bestehen können. Das sind jetzt bei weitem noch nicht alle. Und trotzdem ergibt sich aus dem Bild eigentlich schon der erste Überblick, dass es relativ verworrend und zum Teil auch überfordernd sein kann, sich mit den Rechten auseinanderzusetzen. Das betrifft uns und dann auch logischerweise Wissenschaftler, aber auch Infrastruktureinrichtungen. Welche Rechte können denn bestehen? Es besteht, zum einen kann man da auf das Urheberrecht hinweisen, daneben natürlich aber auch jetzt im Zuge der inkrafttretenden Datenschutzgrundverordnung das Datenschutzrecht, daneben können Geschäftsgeheimnisse an Forschungsdaten bestehen, es kommt in Frage, dass das Patentrecht verschiedene Inhalte der Forschungsdaten erfasst. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich extra hervorgehoben habe, ist das Datenbankherstellerrecht, das eigentlich, wenn man es einordnen möchte, eher unter das Urheberrecht zu fassen ist und auch dort verortet ist. aber eine so herausgehobene Bedeutung im Zusammenhang mit Forschungsdaten hat, dass wir es öfter als einzelnen Punkt dastehen lassen. Und daneben kommen natürlich auch verfassungsrechtliche Fragestellungen, die sich aus der Freiheit der Wissenschaft und Lehre ergeben, in Betracht. Das alles hat zur Konsequenz, dass, wie ich bereits betont habe, die Wissenschaftler oftmals ein Beratungsangebot sich wünschen und den Bedarf feststellen und äußern und gleichzeitig aber, daraus resultiert, dass diese Lage so verworren ist. Und wir haben uns zunächst zum Ziel gesetzt, die Sache etwas zu vereinheitlichen und zu strukturieren und hoffen dabei, folgende Vorteile zu erzielen. Zum einen kann eine Zuordnung das Management und die Nachnutzung von Forschungsdaten wesentlich vereinfachen. Das basiert vor allem auf drei Überlegungen. Zum einen kann durch diese konkrete Zuordnung eine einfachere Lizenzierung erfolgen und gleichzeitig auch Nutzungsverträge über Forschungsdaten geschlossen werden. Denn nur wenn ich weiß, wer überhaupt berechtigt da an den Forschungsdaten ist, kann ich rechtssichere Lizenzen erteilen. Wie Sie vielleicht wissen, ist es ja so, dass im Urheberrecht eine gutgläubige Erwerb von Lizenzen nicht möglich ist. Das bedeutet, nimmt jemand an, er sei Urheber oder Inhaber von Rechten an Datenbanken und lizenziert sie, obwohl er es tatsächlich gar nicht ist, dann ist der Vertrag nach außen nicht wirksam. Und das kann natürlich relativ schwierige Haftungsfragen nach sich ziehen. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dass die konkrete Zuordnung an Forschungsdaten das wissenschaftlich seriöse Zitieren vereinfacht. In der Gestalt, dass er beispielsweise durch das Urheberrecht ein Namensnennungsrecht folgt und wenn ich bereits in den Metadaten verorte, wem die Forschungsdaten zugeordnet sind, ist es dann einfacher für den Nachnutzer auch herauszufinden, wem sie gehören, wem sie zustehen und das dann auch zu benennen. Und als letzten Punkt gewährt die konkrete Zuordnung auch das Recht auf eine langfristige Speicherung der Gestalt, dass beispielsweise eine unbefugte Löschung von Forschungsdaten auch durch Infrastruktureinrichtungen Haftungsansprüche nach sich ziehen kann. Und das ist relativ interessant im Hinblick darauf, dass ja die Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis eine 10-jährige Mindestspeicherpflicht vorschreiben und diese dann sichergestellt werden kann. Klarere Rechtssituationen können natürlich auch zu einer größeren Anerkennung für die Arbeit an Forschungsdaten mit sich bringen. Oftmals wird ja kritisiert und bemängelt, dass im Wissenschaftsbetrieb nur auf die konkrete Publikationszahl geschaut wird, um den Status und die Eigenschaft eines Wissenschaftlers beurteilen zu können. Gleichzeitig aber diese auch sehr wichtige Grundarbeit, nämlich die Erstellung von Forschungsdatensätzen und Forschungsdaten im Allgemeinen vernachlässigt wird. Das könnte vielleicht dadurch behoben werden, dass wir Rechte an Forschungsdaten einzelnen Wissenschaftlern zuordnen können. Und letztlich schafft eine konkrete Zuordnung auch Rechtssicherheit für den Wissenschaftler, vor allem im Verhältnis zu seiner arbeitgebenden Dienststelle, beispielsweise der Hochschule. Es gibt dort in Sachsen einen relativ einschlägigen Fall, wo ein Habilitant aus verschiedenen Gründen aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist und im Nachhinein seine Forschungsdaten, die er im Zuge seines Habilitationsvorhabens erstellt hatte, herausverlangte. Der Fall ist dann sogar bis in die Berufungsinstanz gegangen und der Habilitant ist unterlegen mit der Konsequenz, dass er sein Habilitationsprojekt nicht fortführen konnte, was letztlich darauf beruhte, dass am Anfang die Vertragssituation nicht eindeutig war. Nachdem wir am Anfang diese Wolkengrafik gesehen haben, mit der wir in das Projekt gestartet sind, haben wir uns im weiteren Verlauf des Projektes bemüht, die Rechte an Forschungsdaten etwas zu strukturieren und sind dort zu folgenden Ergebnissen gekommen. Wir haben dort ein sogenanntes Ebenenmodell verwendet, um verschiedene Stufen der Zuordnung abbilden zu können. Zum einen haben wir als wichtig herausgehoben die sogenannte Informationsebene, die auf die im Forschungsdatum verkörperte Information abstellt. Daneben gibt es dann die Datenebene, Die Datenebene schützt das Forschungsdatum an sich. Als letztes gibt es dann noch die Speicherebene, die wir hervorgehoben haben. Die Speicherebene schützt oder betrifft vor allem die Verkörperung des Datums auf einem Datenträger oder in einer Cloud. Warum haben wir uns bemüht, das so zu strukturieren? Die Strukturierung schafft unserer Meinung nach Klarheit in der Zuordnung und schafft unserer Meinung nach auch Klarheit in der Verantwortlichkeit, wer zu welchem Zeitpunkt die Zuordnung benennen und vornehmen muss. Ich habe das dann nochmal ein wenig aufgesplittet. Auf der Informationsebene kommen verschiedene Rechtspositionen in Betracht. Vornehmlich zu nennen ist das Urheberrecht an der verkörpert an der Information. Daneben natürlich auch das Patentrecht, das Gebrauchsmusterrecht, das Datenschutzrecht, Geschäftsgeheimnisse und Rechtspositionen aus Vertrag, beispielsweise aus dem Arbeitsvertrag. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass in dieser ersten Informationsebene regelmäßig ein Schwerpunkt des Wissenschaftlers liegen sollte, wenn er sich mit den Rechten an Forschungsdaten auseinandersetzt. Ich möchte die Bedeutung der Rechtsfragen nicht zu sehr hervorheben. Meiner Meinung nach sollte sie für den Wissenschaftler eher nachgeordnet sein, aber trotzdem ist es ein notwendiges Übel, dass sich so früh wie möglich mit den Rechtspositionen an Forschungsdaten auseinandergesetzt wird. Wir hoffen, dass wir da in dieser ersten Ebene durch Erstellung von Checklisten dem Wissenschaftler konkrete Handreichungen geben können, damit er sich frühzeitig beispielsweise dann in den Metadaten durch die Benennung von durch die Benennung der Rechtsposition betätigen kann. In der Datenebene, das ist unserer Meinung nach so ein bisschen ein Zwitter. Zum einen liegt die Verantwortlichkeit, verschiedene Rechtspositionen festzustellen beim Forscher oder bei der Wissenschaftlerin, zum anderen aber auch bei der Institution, bei dem er oder sie beschäftigt ist und auch bei Repositorien. In Betracht kommen hier der strafrechtliche Schutz und darauf aufbauend auch das zivilrechtliche Deliktsrecht und auch Vertragspositionen, zum Beispiel zwischen dem Wissenschaftler und seiner Forschungseinrichtung. Und auf der dritten Ebene, der sogenannten Speicherebene, haben wir die Verantwortlichkeit vor allem bei den Repositorien und Archiven gesehen, sich mit den Rechtspositionen an Forschungsdaten auseinanderzusetzen, und in Betracht kommende Rechtslagen sind hier das Sacheigentum, auch wieder der strafrechtliche Schutz, das Deliktsrecht und Vertragsrecht. In Betracht kommen hier zum Beispiel Ansprüche auf Herausgabe der Forschungsdatenkopien oder ähnliches. Ich möchte jetzt auf ein Beispiel eingehen, um das Modell, das ich eben vorgestellt habe, ein wenig bildlicher gestalten zu können. Ich habe mir hier herausgesucht, dass doch relativ häufig vorkommende Beispiel einer Datenbank aus Röntgenbildern. An dieser Datenbank aus Röntgenbildern können zum einen Urheberrechte bestehen. Urheberrechte, das möchte ich nur vorwegschicken, ist Ihnen sicherlich auch bekannt, entstehen ja nicht durch irgendeinen Rechtsakt, sondern automatisch bei der Schöpfung eines Werkes. Und das ist im Zusammenhang mit Forschungsdaten doch relativ bedeutsam, da viele Forschungsdaten gar nicht die notwendige Schöpfungshöhe erreichen, um urheberrechtlich geschützt zu sein. Wir sprechen dort vor allem über Messdaten, die also reine Zahlenwerte abbilden und die notwendige, für den Urheberrechtsschutz notwendige Individualität vermissen lassen. Bei Lichtbildern, zum Beispiel auch bei Röntgenbildern, kann das anders sein. Diese können als Lichtbildwerk nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 Urheberrechtsgesetz geschützt sein oder auch als Lichtbild nach § 72 Urheberrechtsgesetz. Die Unterscheidung ist insofern vorzunehmen, aber gar nicht so relevant und für den Forscher auch nicht maßgeblich, dass ein Werk die von mir eben benannte Individualität voraussetzt, während ein Lichtbild diese eben nicht voraussetzt. Gleichwohl, egal ob es sich jetzt um ein Werk handelt, also die Individualität, die vermutlich bei Röntgenbildern nicht vorliegt, vorhanden ist oder nicht, sind sie natürlich geschützt, wenigstens nach § 72 und sind deswegen zum Lichtbildner zuzuordnen. Jetzt gibt es im Urheberrechtsgesetz eine Besonderheit, die zwar die Rechte zunächst an den Schöpfer oder hier an den Lichtbildner zuweist, dann aber über eine Ausnahmeregelung oftmals dem Arbeitgeber zumindest die Nutzungsrechte einräumt. Das hat zur Konsequenz, dass zunächst zwar der Lichtbildner hier der Urheber ist und auch als solcher immer ein Namensnennungsrecht hat, gleichzeitig aber die Verwertung der sich daraus ergebenden Rechte zur Hochschule beispielsweise zuzuordnen ist. Eine Ausnahme gibt es nur bei sogenannten weisungsfreien Wissenschaftlern. Das sind zum einen Professoren in jeglicher Tätigkeit, aber auch angestellte Wissenschaftler, soweit sie eine weisungsfreie Forschung betreiben. Herausragendes und klassisches Beispiel sind dort Dissertationsvorhaben, die in den Schutzbereich der grundgesetzlich geschützten Wissenschaftsfreiheit fallen. Forschungsdaten, die im Zusammenhang mit Dissertationsvorhaben oder von Professoren erhoben worden sind, fallen urheberrechtlich gesehen sind immer den Professoren oder Promovierenden zuzuordnen und in allen anderen Fällen regelmäßig dem Arbeitgeber. Sind ja diese Lichtbilder gleichzeitig in einer Datenbank enthalten und auch an dieser Datenbank können, wie ich bereits vorgehoben habe, Rechte bestehen. Zum einen gibt es dort auch wieder das sogenannte Datenbankwerk. Das setzt eine Individualität in der Anordnung, Auswahl und Systematisierung der Datenbank, der in der Datenbank enthaltenen Elemente voraus, was bei Forschungsdaten regelmäßig nicht der Fall sein wird, weil sich zum Beispiel die Auswahl häufig darauf beschränkt, dass man einfach alle vorhandenen Daten nimmt und die Anordnung aus logischen Gesichtspunkten, beispielsweise dem Alphabet oder dem Zeitpunkt der Erstellung. Und das ist insoweit dann nicht genügend individuell. Gleichwohl kann an dieser Datenbank und besteht an dieser Datenbank ein Datenbankherstellerrecht nach § 87a folgende. Und dieses Datenbankherstellerrecht ist immer dem Investitionsgeber zuzuordnen. Das Datenbankherstellerrecht schützt nämlich nicht die Leistung in der Zusammentragung und Erstellung einer Datenbank, sondern schützt die Investition, die dafür getätigt werden musste. Und Geldgeber ist ja regelmäßig die Hochschule. Was anderes kann sich nur in solchen Fällen ergeben, wenn beispielsweise Drittmittelprojekte bestehen. Hier wird regelmäßig zu diskutieren sein, ob nicht auch der Drittmittelgeber ein Investor ist, der schützenswerte Investitionen vornimmt und ihm dann die Datenbankherstellerrechte zustehen. Letztlich besteht an diesen Röntgenbildern natürlich auch bestehen dort datenschutzrechtliche Fragestellungen, wenn diese Röntgenbilder personenbezogen sind. Das heißt, eine Person erkennbar daraus hervorgeht, besteht für den Betroffenen oder muss dieser Betroffene einwilligen, um die Forschungsdaten überhaupt oder die Lichtbilder erheben zu können und in dem Forschungsdatenzyklus weiter zu verarbeiten. Das heißt, wir haben bereits auf dieser ersten Ebene verschiedene Zuordnungen vorzunehmen, die der Wissenschaftler so früh wie möglich betrachten sollte. Zum einen muss er sich immer die Einwilligung einholen und das sollte meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch immer in den Metadaten zu dem jeweiligen Forschungsdatum vermerkt werden, ob eine datenschutzrechtlich gebotene Einwilligung eingeholt wurde. Daneben besteht ein Datenbankherstellerrecht, was zur Institution zuzuordnen ist und letztlich auch ein Recht am enthaltenen Lichtbild selbst. In dem Fall hier, wo wir eine Datenbank aus Röntgenbildern haben, können wir sagen, dass sowohl das Datenbankrecht als auch das Recht an den Röntgenbildern, zumindest die Verwertungsrecht, die Nutzungsrechte daraus, der gleichen Person, nämlich dem Arbeitgeber des Wissenschaftlers zustehen, wenn er kein Professor ist. Auf der zweiten Ebene kommt vor allem der strafrechtliche Schutz der Daten in Betracht. Dort gibt es im Strafgesetzbuch eine Norm, die besagt, wer rechtswidrig Daten unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, wird bestraft. Und das hat zur Folge, dass nicht einfach unbefugt Daten gelöscht werden können. Was heißt hier unbefugt? Unbefugt heißt, man stellt auf den Berechtigten ab, dem die Daten zuzuordnen sind, wo wir wieder beim Problem sind, wer ist denn eigentlich Berechtigter? Und da stellt man dann auf die dienliche Position an den Daten ab, die häufig aber aufgrund einer fehlenden Verkörperung nicht besteht. Und deswegen bleibt letztlich nur die vertragliche Position an Forschungsdaten. Und hier können beispielsweise die Dienstanweisungen zur Speicherung der, aus den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis herangezogen werden. Und deswegen ist berechtigt da und mit einem schützenswerten Interesse regelmäßig der Wissenschaftler. Daneben vermittelt dieser Paragraph 300a StGB auch einen deliktischen Schutz, der letztlich aber gleichlaufend ist. Auf der dritten Ebene müssten dann noch gerade dingliche Rechte betrachtet werden, das heißt, wem gehört der Datenträger? Da ist hervorzuheben, wenn beispielsweise von einem Datenträger Forschungsdaten gelöscht werden, ist das gleichwohl eine Sachbeschädigung, die strafbar ist und aber auch zivilrechtlich verfolgt werden kann. Das ist regelmäßig liegt es dann hier am Archiv oder am Repositorium, etwaig bestehende Rechte durchzusetzen. Ich möchte jetzt auf Haftungsfragen eingehen. Auch hier habe ich einen kleinen Beispielsfall gebildet. Nehmen Sie einmal an, Sie haben Forschungsdaten, die rechtsverletzend öffentlich zugänglich in einem Repositorium eingestellt wurden. Hier können Sie im Prinzip eine Zweiteilung vornehmen. Zum einen, ich betrachte jetzt hier vor allem die Repositorien, können die Repositorien als Täter oder Teilnehmer verantwortlich gemacht werden oder als Störer. Regelmäßig oder zur Konsequenz hat die Verantwortlichkeit als Täter oder Teilnehmer, dass eine Haftung auf Schadensersatz bestehen kann, gleichzeitig aber auch ein Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch bestehen kann. Als Störer haften Repositorien nur auf Beseitigung und Unterlassen. Wann ist jetzt ein Repositorium Störer und wann ist es Täter oder Teilnehmer? Als Täter kommt nur der unmittelbar Rechtsverletzende in Betracht. Das heißt, das Repositorium selbst müsste die Daten öffentlich zugänglich gemacht haben. Das wird in der Regel der Fälle ja nicht der Fall sein, da der Wissenschaftler die Daten hochlädt. Eine Täterhaftung dann insofern nur bestehen kann, wenn sich das Repositorium die hochgeladenen Daten zu eigen macht. Ein Zu-Eigen-Machen liegt in den Fällen vor, in denen Repositorien konkrete Kontrolle über die Inhalte gewinnen, diese als eigen darstellen und zum Beispiel auch sich durch weite Nutzungsrechtseinräumung an sich selbst Vorteile verschaffen. Auch das wird bei den meisten Repositorien nicht der Fall sein, da beispielsweise die Nutzungsrechte als CC-Lizenzen für alle zur Verfügung, also für alle eingeräumt worden sind. Auch eine Gehilfenhaftung ist eher unwahrscheinlich, weil sie ein vorsätzliches Verhalten des Repositoriums voraussetzt und ich gehe jetzt mal vom Normalfall aus, sich eigentlich Repositorien und Archive nicht vorsätzlich rechtswidrig verhalten werden. Eine Störerhaftung dagegen kommt eher in Betracht und setzt das willentliche Setzen einer adäquat kausalen Ursache voraus und gleichzeitig muss die Verhinderung des Rechtsverstoßes für das Repositorium möglich und zumutbar gewesen sein. Willentlich eine adäquat kausale Ursache ist eigentlich schon immer dann gesetzt, wenn ich einen Rechtskreis eröffne und das bewusst mache. Das heißt, allein durch das Zur-Verfügung-Stellen eines Repositoriums ist diese erste Voraussetzung erfüllt. Deswegen kommt es maßgeblich auf den zweiten Punkt an und hier sollten die Repositorien ein besonderes Augenmerk drauf legen, um Haftungsfragen entgehen zu können. Die Verhinderung des Rechtsverstoßes muss nämlich sofern möglich und zumutbar umgesetzt werden. Dort lassen sich maßgeblich zwei Punkte hervorheben. Zum einen sind die Repositorien regelmäßig oder sind nicht verpflichtet, allgemein jedes hochgeladene Forschungsdatum auf rechtsverletzende Inhalte zu überwachen. Und gleichzeitig werden die Prüfungspflichten meiner Meinung nach auch eingeschränkt für Repositorien bestehen, dass sie nur bei offensichtlichen rechtsverletzenden Inhalten tätig werden müssen. Auch hier ist hervorzuheben, dass eine Prüfungspflicht aufgrund der fehlenden Allgemeinüberwachungspflicht nur dann besteht, wenn ein konkreter Hinweis erfolgt ist. Für Forschungsdatenrepositorien ist es ja regelmäßig so, dass wir ja schon hervorgehoben haben, dass diese Rechtssituationen an Forschungsdaten sehr verworren sind und aus diesem Grund oftmals für den Laien nur schwer feststellbar ist, liegt jetzt tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung vor. Und aus dem Grund kann diese Privilegierung, dass nur offensichtliche Mängel, offensichtliche Rechtsverletzungen beseitigt werden müssen, sehr hilfreich sein. Vorzuheben ist auch noch, dass der Störer neben dem Verletzer in Anspruch genommen werden kann. Das heißt, haben wir jetzt den Fall, dass öffentlich rechtswidrige Inhalte zugänglich gemacht worden sind, kann zum einen das Repositorium Anspruchsgegner und zum anderen aber auch der Wissenschaftler Anspruchsgegner werden. Abschließend möchte ich noch ein Beispiel aus der Praxis beibringen, dass wir im Rahmen unserer Tätigkeit in der Kontaktstelle Forschungsdaten, wo wir darüber Kenntnis erlangt haben, dort kam ein Archivbetreiber zu uns, der alte Bänder gefunden hat, auf denen er nicht mehr erkennen konnte, von wem stammen die Forschungsdaten eigentlich, und er wollte diese gerne löschen. Und gleichzeitig hat er sich natürlich dann die Frage gestellt, wie ist es, wenn ich künftig immer mehr Forschungsdaten erhalte, kann ich dann auch, sofern sie verweisen oder drohen zu verweisen, weil der Forscher die Einrichtung verlassen hat und dort auch kein weiteres Interesse dran besteht, diese Daten künftig löschen. Zu der ersten Frage, lassen sich Daten einfach so löschen durch einen Archivbetreiber, kann die relativ schnelle Antwort gegeben werden, nein. Forschungsdaten sind regelmäßig über den Paragraphen 303a, über den ich bereits gesprochen habe, dem Wissenschaftler zugeordnet, und es steht dann sogar eine strafrechtliche Haftbarkeit im Raum, wenn einfach so Daten gelöscht werden. Gleichzeitig muss dort aber auch hervorgehoben werden, dass wenn ein Forscher es unterlassen hat, seine Daten zu kuratieren, er selbst und diese dann gelöscht werden, er selbst auch Gegner von Schadensersatzansprüchen werden kann, wenn beispielsweise Schäden für andere Projekte entstanden sind. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn andere Projekte die verwaisten Daten verwendet haben und auch in Publikationen veröffentlicht und diese nun gelöscht worden sind und deswegen die Ergebnisse nicht mehr reproduzierbar sind. Hier kann eine Haftung des Wissenschaftlers bestehen, aber wohl meiner Auffassung nach nur im Zeitraum dieser durch die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis festgesetzten 10-jährigen Speicherpflicht. Als letzten Punkt noch die Frage der Löschungserlaubnis in den Nutzungsbedingungen. Hier sind die Archive doch in einem Zwiespalt. Zum einen sollen sie ja häufig gerade die benannten Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis sicherstellen. Das heißt, sie sind primäre Einrichtung dafür, dem Forscher die Möglichkeit zu geben, seine Daten 10 Jahre zu sichern. Und gleichzeitig haben sie aber auch die Pflicht, selbst kostensparsam zu handeln. Und aus dem Grund muss hier eine Abwägung erfolgen, die meiner Meinung nach zu dem Ergebnis führt, dass eine Löschung auf jeden Fall nur nach den 10 Jahren erfolgt werden kann. Zusammenfassend kann ich aus der bisherigen Arbeit folgende Ergebnisse ziehen. Bestehende Rechtsunsicherheiten sollten durch Schulungen und Handreichungen vermindert werden. Zuordnung sollte so früh wie möglich im Forschungsprozess bereits bei Datenerhebung durch den Wissenschaftler in Metadaten gekennzeichnet werden, weil im Nachhinein häufig falsche oder unvollständige Kennzeichnungen erfolgen. Eine Zuordnung ist nicht abstrakt formulierbar. Es kommt hier immer auf den konkreten Einzelfall an, wobei der Wissenschaftler hier aufgrund von Checklisten doch einen relativ großen Eigenanteil, der auch meiner Meinung nach nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, erbringen kann. Und letztlich, für Archive und Repositorien ist eine Schadensersatzhaftung sehr unwahrscheinlich, und soweit sie auch ordnungsgemäß handeln, selber Mitarbeiter schulen, bei Rechtsverstößen sofort tätig werden, auch eine Inanspruchnahme bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen eher nicht in Betracht kommt. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken und dass ich hier sprechen durfte.
Vielen Dank, Herr Baumann. Ich gebe zu, ich habe meine Nutzungsbedingungen noch nie darauf geprüft, ob Löschvoraussetzungen dort formuliert sind. Das ist eine ganz wichtige Anregung, die wir vielleicht auch mitnehmen sollten, und wenn wir wieder an die Überarbeitung gehen. Ich möchte aus Zeitgründen maximal 2 Fragen zulassen.
Eine konkrete Frage aus Personalized Health Projekten. Kann ein Patient die Einwilligung zur Speicherung seiner Daten zurückziehen später?
Ja.
Ich hätte eine Frage und eine Bitte. Die Frage ist, ändert sich irgendwas im Kontext Todesfall, also insbesondere wenn ein Professor aus dem aktiven Dienst stirbt, oder bleibt dann alles im Wesentlichen das Gleiche? Und das andere wäre eine Bitte, wenn Sie in dem Projekt an Handreichungen arbeiten, Das eine ist immer aus dem Blickwinkel des Forschers, was der darf oder kann oder muss. Aber das zweite wäre eben auch aus der Perspektive der Einrichtung. Also insbesondere, was können wir tun, um unsere Administratoren zu schützen?
Dass sich in Bezug auf die Zuordnung der Forschungsdaten meiner Meinung nach nicht so viel ändern sollte. Die Urheberrechte bzw. die sich daraus ergebenden Nutzungsrechte fallen ja bei Professoren dann den Erben zu. Bei Nicht-Professoren liegen sie ja ohnehin schon bei der Wissenschaftseinrichtung. Und auch im Hinblick auf andere Rechte dürfte sich dort nicht so viel dann ändern durch den Tod. Alles unverbindlich. Und die zweite Anmerkung nehme ich sehr gerne auf und wir arbeiten da bereits daran.
Sie waren ja sehr pessimistisch, was die Verstetigung Ihrer Ergebnisse irgendwie angeht. Zumindest hatte ich so den Eindruck. Kann man daran denken, dass im Dunstkreis DFN, Forschungsstelle Recht, da irgendwas machbar wäre?
Da muss ich sagen, da bin ich jetzt zu wenig in den Wissenschaftsbetrieb eingebunden. Ich nehme das auf, ich bin mir bloß nicht sicher, ob die Verstetigung dann, also wie sich auch unser Projekt weiterentwickeln sollte, ob wir dann Rechtsberatung leisten sollten, meinetwegen auch bundesweit, was natürlich eine viel größere Personalausstattung erfordern sollte und dort auch andere gesetzliche Vorschriften oftmals im Wege stehen, sodass ich denke, dass eigentlich die Verstetigung nur jeweils am Standort erfolgen kann. Und dort gibt es auch bereits Ansätze, die aber nicht so viel mit unserem Projekt zu tun haben, nämlich auch juristische Laien entsprechend zu schulen, weil, wie ich ja bereits gesagt habe, die meisten Erkenntnisse ohnehin jetzt nicht die juristische Tiefe aufweisen.
Herzlichen Dank, Herr Baumann. Ich darf Ihnen noch als Dankeschön für den Vortrag die Flasche übergeben.
Dankeschön.
Und
danke.